aus 5. Mose 8, die Verse 1 bis 13 nach der Elberfelder Übersetzung. Der Text ist überschrieben mit Ermahnung zur Dankbarkeit. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halten nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern. Die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden, und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst, und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt.
Wer Silvester dich zubringt mit Böllerei und mit ausschweifendem Trinken und Essen, so ein bisschen nachdenkt über sein Leben, der fühlt sich wie auf einer Passhöhe in den Bergen. Er ist auf die Passhöhe gekommen, sieht vor sich den Weg und das neue Land, in das er hineingehen will. Aber er dreht sich auch um und er schaut zurück. Was liegt hinter mir? Wie war mein Weg bisher gewesen? Und so fühlt sich auch Israel zu diesem Zeitpunkt. Israel steht vor einem neuen Zeitabschnitt. 40 Jahre Nomadenleben, Wüstenleben liegt hinter ihnen. Vor ihnen das für sie noch unbekannte neue Land Kanaan. Eine neue Generation ist herangewachsen. Viele Alte, die noch den Auszug aus Ägypten erlebt haben, sind weggestorben. Viele haben das nicht erlebt. Und nun gibt es auch einen Führungswechsel in Israel. Ihr bisheriger Leiter und Führer Mose ist dabei, sich zu verabschieden. Er steht bereit, der neue Josua. Aber wie wird er zurechtkommen mit der großen Aufgabe? So steht auch Israel, also auf einer Passhöhe, und schaut nach vorn und soll aber auch zurückschauen. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. 40 Jahre. Aber was war denn am Anfang ihres Weges? Am Anfang war die grandiose Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Solch eine lange Zeit, Generation um Generation, war Israel ein Sklavenvolk in Ägypten. Die Bibelleser kennen sich aus. 10 Plagen musste Gott schicken über Israel, weil Pharao immer Nein gesagt hat zum Auszug des Volkes Israel. Aber dann gelang es doch in eine Nacht- und Nebel-Aktion, dass Israel dann doch ausziehen konnte. Das war am Anfang. Sie wurden frei. Gott hat dafür gesorgt, dass sie jetzt kein Sklavenvolk mehr sind. Sie sollten als freie Menschen jetzt leben und Gott alleine verantwortlich sein mit ihrem Leben. Aber dann kam auch schon das nächste Wunder, die Rettung durch das Rote Meer. Ein Wunder, bis heute spricht man davon. Hinter ihnen ist die Heeresmacht der Ägypter im Wasser ertrunken und sie gingen trockenen Fußes durch das Rote Meer. Dann kam das nächste Wunder. Gott sagt zu ihnen, ich will mit euch tief verbunden sein. Ich mache einen Bund mit euch. Ihr sollt wissen, ich halte zu euch. Aber auch ihr sollt wissen, dass ich verlange, dass auch ihr zu mir steht. Und dann kam der Bundesschluss vor dem Sinai. Gott hat ihnen die Richtlinien für ihr Leben gegeben, damit ihr Leben gelingt, dass sie als Volk zusammenhalten, dass sie im Neuland zurechtkommen unter anderen Lebensverhältnissen. Er hat ihnen Richtlinien gegeben, damit sie ein gesegnetes Leben führen können. Und er hat ihnen die Verheißung gegeben, die Zusage, und ich bringe euch ans Ziel. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dieses Land, das ich ausgesucht habe für euch, dass ihr dieses Land erreichen werdet. Wenn Gott einen Menschen ruft, wenn Gott einem Menschen einen Auftrag erteilt, wenn Gott einen Menschen irgendwo gebrauchen möchte, dann steht am ersten immer das, was Gott für ihn schon bereits getan hat. Kein Mensch muss bei Null anfangen. Immer zeigt Gott, was er für den Menschen getan hat. Israel hatte gezeigt die Erlösung von Ägypten und zeigt er die Erlösung durch Jesus Christus. Da steht nur die Krippe, gekommen für dich und für mich. Hier steht das Kreuz, Jesus, gelitten, gestorben für deine und für meine Sünden. Jesus auferstanden für uns. Jesus ist heute der Herr für uns, für die Welt. Jesus wird wiederkommen. Am Anfang unseres Lebens, wenn Gott uns zeigt, dass er uns ruft, dass wir ihm gehören sollen, dass wir mit ihm leben sollen, dass er unser Leben fruchtbar machen will, dann sagt er uns immer zuerst, was er schon getan hat. Unser Leben ist reich, ist alles vorbereitet. Wir brauchen nur Ja sagen und die Gnade und die Erlösung in Jesus Christus anzunehmen. Gedenke des ganzen Weges, den der Herr dich durch diese Wüste geführt hat. Israel schaut auf 40 Jahre zurück. Und ihr lieben Schwestern und Brüder, ihr schaut auf das Doppelte der Zeit zurück. Ihr schaut auf 70 Jahre, auf 80, manche auf 90 Jahre zurück. Und die Jüngsten unter uns, die schauen auch schon über 40 Jahre zurück, gell, Christine? Ja, ja. Also, ihr Lieben, da können wir noch mehr an Gnade und Güte Gottes sehen in unserem langen Leben, was wir alles durchgemacht haben. Gedenkt des ganzen Weges, gerade so an Silvester oder zum Jahreswechsel, was Gott da alles in euer Leben, in die Jahre und Jahrzehnte hineingelegt hat. Und das war doch so viel. Wir haben den Krieg durchgemacht. Und wenn ich jetzt draußen Schnee treiben sehe, wie vor kurzem geschehen, dann weiß ich, am 21. Januar 1945 ist meine Mutter mit uns 2 Kindern mit Pferd und Wagen losgezogen durch das verschneite und minus 15 Grad kalte Ostpreußen Richtung Westen, um den Russen zu entkommen. Und wir sind nicht entkommen. Wir sind in ihre Hände gefallen. Das alles und vieles mehr steht mir vor Augen, wenn ich zurückblicke. Und ihr habt eure Bilder, eure Ereignisse, eure Bewahrungen, eure Gnadenakte Gottes, die habt ihr. Gedenkt daran. Aber ja, warum sollen wir denn so des ganzen Weges gedenken? Warum sollte das Israel tun? Und warum sollen wir es machen? Gott möchte, dass Israel seine Geschichte erkennt. Gott möchte, dass sie ihre Tage, ihre Vergangenheit verstehen. Gott will nicht, dass wir im Dunkeln herumtappen. Gott will nicht, dass wir zurückschauen und sagen, naja, ach, es war halt so, aber ich weiß nicht, was alles zu bedeuten hatte. Das will Gott nicht. Du sollst dein Leben erkennen. Du sollst die Spuren in deinem Leben erkennen. In guten und in schweren Tagen, das möchte Gott. Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht ein Sklave Gottes. Du sollst einen weiten Horizont haben. Du sollst dich nach und nach dem Horizont Gottes angleichen und einen weiten Horizont, eine weite Perspektive bekommen über die Welt, über dein Leben, über alles, was bisher gewesen ist. Und Israel sollte durch den Rückblick begreifen, alles in meinem Leben hatte einen Sinn. Wir haben das an den Zeugnissen gehört. Es hatte alles einen Sinn gehabt. Nichts ist sinnlos bei uns. Und der dritte Grund, warum wir zurückschauen sollen, wir sollen nun auch lernen aus der Vergangenheit. Dann wird der Zukunft vielleicht auch manches besser machen. Israel sollte lernen und wir sollen lernen. Das Erste, was nun jetzt in dem Rückblick Ihnen so verdeutlicht wird durch Mose, ist, er demütigte dich und ließ dich hungern, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Er hat nicht den Hunger geschickt, das hat er nicht gemacht. Aber Nomaden kommen immer wieder in schwere Zeiten ein, wo es wenig Brot gibt. Die meisten von euch kennen auch die Jahre des Krieges und danach und wissen, was eine Pellkartoffel, der eine Bekannte von uns mitten an einem dunklen Abend gefunden hat und voller Freude uns zeigte. Sie hat eine Pellkartoffel dort in Preo an der Ostseebad gefunden. Voller Freude ging sie nach Hause, um diese Pellkartoffel dann zu essen. Ja, die hat dich hungern lassen. Notzeiten sind nicht die schlechtesten Zeiten. Notzeiten sind Zeiten der Prüfung. Sie offenbaren unser Herz. Was machen wir in Notzeiten? Schlagen wir um uns? Nörgeln? Jammern? Machen andere Menschen für unsere Misere verantwortlich? Ach, unsere Eltern haben uns so wohl nicht richtig erzogen und die Lehrer ja auch nicht. Ja, und dann unser Chef, ach, der ist ja so böse und die Kollegen verstehen mich ja gar nicht. Ja, und die Ärzte, ja, viele verklagen die Ärzte, weil sie meinen, das müsste doch aufwärts gehen mit der Gesundheit, besser. Ärzte haben sehr schwer ihr Leben. Oder unser Pflegepersonal wird ständig benörgelt, weil das eine oder das andere dann nicht so nach ihren Wünschen geht. Was machen wir in Notzeit? Oder wir klagen Gott an. Wie hast du das zugelassen in meinem Leben? Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich dachte, es wird ein Gehen auf sonnigen Höhen sein, wenn ich einmal dir gehöre. Und dann kam die Enttäuschung. So geht's nicht. Notzeiten sind nicht die schlechtesten Zeiten. Und aus der Geschichte Israels können wir sagen, Israel hat viele, viele Prüfungen nur sehr mangelhaft bestanden. Sie waren noch nicht lange weg von Ägypten und durch das Tote Meer hindurch. Dann kamen schon die ersten Anklagen gegen Mose. Sie wollten zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Wir haben sie gesagt, und da hatten wir so viel Gemüse gehabt und Gurken, was da alles im Einzelnen sie aufgezählt haben. wie schnell ein Mensch vergessen kann seine guten Tage. Kommen schlechte Tage, damit einmal denkt er, in der Vergangenheit wäre alles besser gewesen. Ach, was sind wir Menschen doch für Typen? Israel ist nicht anders als wir und wir sind nicht anders als Israel. Das ist der Mensch in seiner Kreatürlichkeit, in seiner Art. Und sie waren noch nicht lange weg. Dann haben sie schon sich einen Götzen gemacht. Und Aaron ließ sie dazu einspannen, so ein goldenes Kalb zu gießen. Sie wollten einen sichtbaren Gott haben. Rückfall in ein Heidentum, wie andere Götter, andere Völker das auch gemacht haben. Armseligkeit. Wenn wir so schnell die Segnungen vergessen, die hinter uns liegen, und wir neigen dann dem Heidentum wieder zu und führen Praktiken unser Leben rein ein, die uns nicht weiterbringen, sondern eben mehr und mehr von Gott entfernen. Der arme Mose, ich staune über ihn. Was hat der alles als Führer des Volkes zu erleiden gehabt, dieser Mose? Was haben sie ihn angeklagt? Was haben sie ihn bedrängt? Einmal da diese Gruppe um Korah, nicht, die den Mose da abservieren wollten. Ein Putsch war das ja gewesen. Nicht? Die wurden von Gott alle hingerichtet. 250 Tote hat es da gegeben. Das sind alles nur Beispiele, wie Israel dann in Notzeiten dann um sich geschlagen hat. Sie haben die Prüfung nicht gut bestanden. Oder wie sie auch genörgelt haben und Gott dann diese Schlangen geschickt hat, die giftigen Schlangen, und viele sind gestorben. Ihr Hunger, den sie nun mal hatten, war eine geistliche Schule gewesen. Um dich zu demütigen. Wie oft, das ist mir in letzter Zeit erst aufgefallen, wie oft kommt das in der Bibel vor, dass Gott so sehr den Hochmut beim Menschen bekämpft. Das muss ein Gräuel sein für Gott, wenn wir Menschen hochmütig werden. Es ist schlimm für ihn, das auszuhalten, wenn wir hochmütig sind. Hochmut heißt ja nicht, dass ich meine Nase besonders hoch halte, sondern Hochmut heißt es doch, ich will mein Leben auf eigene Faust führen. Ich brauche dich, lieber Gott, nicht. Das spreche ich mir nicht so aus. Aber de facto ist es denn so. Demut heißt Bekenntnis zur Lebenswirklichkeit. Wer bin ich? Wer ist Gott? Wer sind die anderen? Demut ist ein ganz total sachlicher Begriff. So ist es und nicht anders. Ich brauche mich nicht aufplustern wie ein Truthahn und herumkrakehlen. Demut heißt, ich bekenne mich zu meinem So-Sein, wie ich bin. Mit einem Herzen, das auch schon mal rebelliert. Oder auch zunächst einmal wenigstens mit dem einen oder anderen schwer einverstanden ist. Aber dann darf die Buße kommen. Verzeih, lieber Herr. Das war nicht richtig. Der Hunger war nötig, damit sie Demut gelernt haben. Hunger war für sie, vielleicht auch für uns, manche Not, Zeit des Lernens, Zeit des Reifens, Zeit der Vertiefung ihrer Beziehung zu Gott. Egal, welche Not wir haben, ob es Krankheit ist oder Angst vor der Zukunft oder Mangel an Geld oder Probleme mit Kindern, mit Enkeln oder was auch immer. Das kann ich alles ruhig so zusammenfassen, mit Not beschreiben. Notzeiten sind Zeiten der Segnungen, dass wir in die Tiefe des Glaubens hineinkommen. Vor 2-3 Wochen hat uns eine verwandte Frau angerufen. Und sie erzählte von sehr notvollen Jahren, die hinter ihr liegen. Sie musste durch das Klimakterium hindurch, durch die Wechseljahre. Und die waren sehr, sehr schlimm für sie. Ja, Frauen haben immer schwer in dieser Phase ihres Lebens. Und meine Frau weiß es auch sehr gut, was es bedeutet hat, die Wechseljahre durchzustehen. Also, diese Verwandte hat nun einiges aufgezählt, was alles so schlimm in diesen Jahren war. Aber zum Schluss sagte sie Folgendes. Ich bin demütiger geworden und barmherziger. Ich verstehe jetzt andere Menschen in Not und in Krankheit viel besser als vorher. Das war doch was. Diese Phase ist für sie zum Segen geworden, trotz aller Not. Sie hat gelernt. Sie ist demütig geworden. Und das merkt man ihr auch an. Das war nicht nur Wortbekenntnis, sondern das war für sie existenziell gewesen. Wir sprechen immer von Nebenwirkungen bei unseren Medikamenten. Nicht? Haben wir ja Angst. Die Medikamente, neue Medikamente bekommen, dann den Beipackzettel, was steht denn da alles an Nebenwirkungen? Nicht? Hier gibt es aber positive Nebenwirkungen. Die Not und manches Elend in unserem Leben hat positive Nebenwirkungen. Wir lernen Demut, Barmherzigkeit. Wir reifen geistlich. Es ist eine gute Zeit. Aber noch eine andere Lektion hatten wir da zu lernen. Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. In Wüstenzeiten greifen wir eher mal zur Bibel als in guten Tagen. Stimmt das? Also lesen wir mehr das Wort Gottes. Da haben wir Hunger nach dem Reden Gottes. Da ist unsere Seele viel offener, um etwas von Gott zu empfangen. Und Bibelstellen, die uns vorher nicht viel gesagt haben, die leuchten mit einmal in einer neuen Dimension auf. Ach Herr, was sagst du mir da? Welch ein Trost in meiner Not jetzt. Ja, das habe ich gebraucht. Danke Herr. Das ist das Elend und die Not. All diese Ideologien des Sozialismus und des Kommunismus, dass sie den Menschen weiß gemacht haben, ihr lebt nur vom Brot allein. Wenn ihr Brot habt, dann seid ihr parteitreu, dann werdet ihr nicht rebellieren gegen unsere Regierung, dann seid ihr okay. Das war der Irrtum und der Fehler, bis auf den heutigen Tag. Nein. Sagt Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das brauchen wir, oh ja, sind dankbar für das tägliche Brot. Aber dazu gehört auch noch das geistliche Brot, die geistliche Versorgung. Und das haben sie in der Wüste gelernt. Wüstenzeiten sind gesegnete Zeiten. Aber es gab das andere auch noch in der Wüste. Er speise dich mit Manna, das du und deine Väter nicht kannt. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen. Dein Fuß ist nicht geschwollen, Gesundheit. Gottes Hilfe und Segnung in der Wüste, mit der sie nicht gerechnet haben, dass Gott sie auf diese Weise segnet. Keiner hatte die Vorstellung, dass es so etwas in der Wüste gibt. Keiner von uns denkt manches Mal an Segnung Gottes, die in Notzeiten kommen können. Weil wir zu begrenzt sind, haben zu wenig Hoffnung, zu wenig geistliches Format, um zu sagen, ach Herr, was hast du alles für Möglichkeiten in deinem Reichtum, um mich auch in meinen Notzeiten zu beschenken? Israel hat das erfahren und wir sicher auch an vielen Stellen unseres Lebens und dürfen das auch für die Zukunft hineinnehmen. In all den Schlagern, die immer so getrellert werden, in den Popsongs, die wir so hören und im Fernsehen mitbekommen, das ist manchmal doch eine gute Aussage. Und ich denke an Katja Epstein mit ihrem Song da. Wunder gibt es immer wieder, ja. Wenn sie dann geschehen, musst du sie auch sehen. Wisst ihr, an manches gewöhnen wir uns zu schnell. Meine Frau hat vom Frieden gesprochen. Das liegt mir ja auch so auf der Seele, dass es uns ja so wahnsinnig gut geht hier in Europa. Nicht? Das ist alles ein Wunder. Jahrzehnte lang geht es uns Deutschen, uns Europäern und der westlichen Welt so gut und vielen anderen Völkern auch. Aber viele haben auch Hunger und Elend in diesem Leben, wenn wir an die Flüchtlinge alleine denken. Ja? Aber das alles bedeutet doch, dass hier Gott immer noch auch etwas tut. Und wenn wir etwas erleben, dann dürfen wir das nicht übersehen. Zusammengefasst heißt das, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Das ist über allem die große Glocke über unserem Leben, der große Schirm. Gottes Vater durch Jesus. Wunderbar. Wenn man das im Herzen trägt, dieses Bewusstsein hat. Ich lebe, bin auch krank, weder alt, Wehwehchen und alles Mögliche, ja. Aber dennoch, der Vater, mein Vater, so beten wir Vater unser. Und er erzieht uns, ja. Wir haben es nötig, dass wir noch erzogen werden. Der Begriff ist belastet, hören wir nicht gerne, Erziehung. Die Alten von uns denken noch manchmal an den Rohrstock in der Schule oder an Klaps vom Vater, von der Mutter in der Erziehung, war damals Usus. Aber hier in der Bibel ist Erziehung Pädagoge. Das kommt ja vom Griechischen. Und Pädagoge heißt nichts anderes als beim Kind sein. Da ist nichts vom erhobenen Finger die Rede, wenn der Vater sein Kind erzieht. Er ist beim Kind. Anfang der 60er Jahre, kann ich mich noch erinnern, da war in den Zeitungen oft die Rede und wurde oft geschrieben von der vaterlosen Gesellschaft. Durch den Krieg sind die Väter ja, viele Väter in Stalingrad geblieben oder anderswo in Russland oder Nordafrika oder wo auch immer, gell? Da gab es ja so viele Mütter, die ihre Kinder alleine erziehen mussten. Wir haben das heute auch wieder, nur dummerweise durch Ehescheidung. So viele alleinerziehende Mütter. Aber damals sind die im Krieg geblieben. Und da war das oft Thema in den Zeitungen. Und ich kann mich noch erinnern, obwohl ich damals jung war, ja. Aber einmal, dann war ein Artikel in der Zeitung, da wurde eine junge Mutter interviewt, war auch alleinerziehend, hatte einen Jungen erzogen. Und dann wurde sie gefragt von dem Reporter. Ja, sagen Sie mal, wie haben Sie denn Ihren Sohn erzogen? Sie stutzte, dachte einen Moment darüber nach und dann sagte sie, ich habe meinen Sohn gar nicht erzogen. Wir lebten einfach zusammen. Das ist die beste Erziehung. Wenn Vater und Kind, Mutter und Kind einfach zusammenleben. Nicht immer geht das so leicht, aber es gibt die Fälle. Und nichts anderes will Gott. Er erzieht uns, indem wir zusammen leben, mit ihm Gemeinschaft haben, sein Wort beachten, Gemeindeveranstaltungen besuchen. Und dass wir mit diesem liebenden Herzen auch durch die Tage gehen. Danke, Vater, du hast mich lieb, ich liebe dich, du sorgst für mich und ich will dir treu sein. Und dazu gehört auch die Vorausschau, er bringt dich in ein gutes Land. Wasserbäche, Quellen, fruchtbares Land, Obstbäume, Ölbäume, Erze gibt es, Kupfer und Eisen und so weiter. Auf diesem Grat, wo Israel jetzt stand, durfte nach vorne schauen, gutes Land vor uns. Auf dem Grat, an dem ihr als Christen steht heute, egal zu welcher Kirche, Freikirche ihr gehört, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann dürft ihr wissen, vor uns liegt ein gutes Land. 1961 war ich in Frankfurt im Kantatesaal. Da war eine Jugendevangelisation. Ich war noch kein Jünger Jesu zu der Zeit. Die Predigt hat mich gepackt. Aber dann wurde ein Lied gesungen, das hat mich noch mehr gepackt. Komm zu dem Heiland, komme noch heute. Kennt ihr das Lied? Folgt seinem Ruf, heute ist es noch Zeit. Kennt ihr das Lied? Wird ja schon lange nicht mehr gesungen. Und dem Kehram heißt es dann, herrlich, herrlich wird das einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein, in das gelobte Kanaan ein, Jesus, siehe, ich komme. Und ich bin gekommen. Ich bin gegangen zur Aussprache. Ich habe mein Leben an diesem Abend in die Hände Jesu gelegt. Komm zu dem Heiland. Komm noch heute. Wer möchte kommen heute? Wer möchte sagen, dieses Silvester ist ein Tag, an dem ich zu Jesus kommen möchte, mit ihm leben und mit ihm in das nächste Jahr gehen. Amen.